Heute geht es thematisch noch mal weiter in dieses Ich sehe, und heute soll es Ihnen darum gehen, mit offenen Augen die Absichten Gottes zu verstehen. Und die Absichten Gottes, das ist ja ein ganz bedeutsames Wort, wenn man im Alten Testament liest oder auch im Neuen Testament. In anderen Übersetzungen wird das ja auch das Wort genommen, Ratschluss oder Vorsatz, Plan, Willen, das alles ist eigentlich das Gleiche. Und ich nenne es gerne Gottes Absichten, weil das ist noch stärker für mich, als nur, dass Gott einen Plan hat oder dass er eine Idee hat, sondern Gott hat eine Absicht, die er verfolgt, die er unbeirrt ausführen möchte. Man könnte es auch umschreiben mit: Gott hat etwas vor. Und das Tolle dabei ist, wir sollen daran Anteil haben. Und um das tun zu können, um daran Anteil zu haben, was Gott vorhat, brauchen wir eben geöffnete Augen, ganz klar. Und ich möchte mit einer Stelle hier anfangen, das ist Jesaja 55, die Verse 8 und 9. Eine ganz interessante Stelle in dem Zusammenhang, denn dort heißt es, da sagt Gott durch den Propheten Jesaja: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Hier sehen wir, Gott lebt in einer anderen Dimension. Er denkt in anderen Kategorien. Und das ist das Problem, was wir haben, wenn wir mit Gott leben. Wir stellen fest, wir als Menschen sind total begrenzt. Wir haben nicht die Fähigkeit, aus uns heraus, als von der menschlichen Seite her, zu erfassen, was Gott eigentlich denkt, in welchen Kategorien er denkt. Und er ist so ganz anders. Deswegen sagt er das auch nochmal hier an dieser Stelle. Das Gute ist, wir haben das Vorrecht, durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes herauszufinden, was er tun möchte. Sie sind höher, die Gedanken Gottes, wie der Himmel so hoch ist über der Erde. Das heißt, Gottes Gedanken sind himmlisch, das Himmelreich, Himmelreichsgedanken. Wir denken eben auf dieser irdischen Dimension und wir haben das Vorrecht, die himmlischen Gedanken Gottes wahrzunehmen, aufzunehmen. Wenn es um die Absichten Gottes geht, da gibt es so verschiedene Dimensionen. Diese Dimensionen der Absichten Gottes, diese verschiedenen, sind wie das Wahrnehmen von unterschiedlichen Gebirgshöhen, welche vor unseren Augen sichtbar werden. Und ich möchte das einfach mal so uns ins Bewusstsein rufen. Ja, ihr werdet alle was damit anfangen können als richtig gute Berner Mittelländer. Okay? Es gibt das Niederhorn, ich sage ich einfach mal, ja. Das Niederhorn kennt ihr, hat ungefähr eine Höhe von 2000 Metern. Dann gibt es das Schildhorn, das hat ungefähr eine Höhe von 3000, ein bisschen weniger. Und dann natürlich gibt es die Jungfrau oder das Jungfraumassiv, und das sind ungefähr 4000 Meter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das so inspirierend, wenn ich morgens aus dem Fenster sehe, ist eines der ersten Dinge, die ich tue. Dann gucke ich erst auf die Berge, weil die Berge sind jeden Tag, sind die Lichtverhältnisse anders, die Farben sind anders, die Bewölkung ist anders, die Luft ist anders. Jeden Tag ist es so, als wenn man ein anderes Gemälde vor sich hat. Das ist so schön. Manchmal sieht man auch gar nichts. Hat man überhaupt keine Sicht. Das kann auch passieren. Und diese unterschiedlichen Höhen, so kann man das verstehen mit den verschiedenen Dimensionen der Absichten Gottes, über die wir gleich sprechen wollen. Und stell dir vor, du stehst hier. Und das Erste, was du natürlich siehst, ist das Niederhorn. Oder du könntest auch sagen, weiß jeder, wo das Niederhorn ist? Natürlich, alles klar. Du könntest auch sagen, den Niesen oder das Stockhorn, wie auch immer. Und dann denkst du, was für ein herrliches Gebirge. Und plötzlich öffnet dich die Sicht und dann siehst du eben das Schildhorn. Und dann natürlich sehen wir die Jungfrau. Und diese verschiedenen Dimensionen, das ist eben so, wie das auch funktioniert mit den Absichten Gottes. Vor unserer Bekehrung, lass uns dort anfangen, bevor wir gläubig sind, uns bekehren, hocken wir im Nebel des Aretals. Ja, ihr wisst, wie das ist. Völliger Nebel, man sieht nichts. So müssen wir uns das vorstellen. Wenn wir nicht Jesus kennen, so sind wir völlig im Nebel. Wir tappen einfach nur herum. Wir wissen eigentlich gar nicht, wo es lang geht. Und dann bekehren wir uns und dann öffnet sich etwas und dann sehen wir vielleicht den Weltberg. Was ein massiver Berg sich da auftut, das ist gewaltig. Aber das ist natürlich nur der Weltberg. ganz klar. Und da gibt es eben noch andere Erhebungen. Diese erste Dimension, die wir uns ansehen wollen, die ich hier mal mit diesem Berg beschrieben habe, das ist, dass wir erkennen, was er in uns tun möchte. Das ist das, was geschieht, wenn der Nebel sich lichtet, nachdem wir uns bekehrt haben und wir entdecken, was Gott in uns persönlich tun möchte. Dass wir seine erlösende Kraft erleben und heil werden, dass wir seine Güte schmecken, seine Versorgung erleben, alles, was praktisch unser persönliches Heil angeht. Und der Psalmist drückt das sehr stark aus. Psalm 16, Vers 11, dort heißt es, du hast mir den Weg des Lebens gezeigt. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Das ist so etwas, was zum Ausdruck bringt, die Dimension der persönlichen Erlösung. Leider ist es so, dass die meisten Christen an diesem Punkt stehen bleiben. Sie erfreuen sich an dem Niederhorn, sie erfreuen sich an der persönlichen Dimension der Erlösung, an der Absicht Gottes, was so wichtig ist, dass man erlöst ist, befreit ist, geheilt ist, dass man versöhnt ist, alles, was unser persönliches Leben angeht. Aber da gibt es noch eine andere Gebirgshöhe, und das ist eben in dem Fall das Schildhorn. Das öffnet sich dann auch noch, wofür wir auch geöffnete Augen bekommen müssen. Und diese zweite Dimension ist das Erkennen, was er durch uns tun möchte. Das ist ein großer Unterschied. Die meisten Christen verstehen etwas von dem, was Gott in ihnen tun möchte, sprich Heilung, Erlösung, ewiges Leben und so weiter und so fort. Aber viel zu wenig verstehen eigentlich, erkennen, was er durch uns tun möchte. Und hier geht es darum, um etwas, was eins der größten Themen ist der Bibel. Es geht um die Absicht der Erlösung, weil wir sind nicht nur von etwas errettet, sondern wir sind für etwas errettet. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sind nicht nur von der Macht der Sünde und des Todes errettet. Jetzt haben wir es geschafft. Ah, jetzt sind wir angekommen. Nein, das ist erst der Anfang. Wir sind für etwas errettet. Und ich möchte mich nochmal hier künstlerisch betätigen. Ja. Einfach nur, dass wir uns das vor Augen führen, worum es hier eigentlich geht, worüber wir reden. Das ist Adam. Und wir wissen alle, was geschah. Natürlich, dann kam das Problem, ja, das soll ein Apfel sein, die Frucht, also es war ja kein Apfel, es war einfach nur eine Frucht, die sie vom Baum nahmen, aber ich zeichne das mal als einen Apfel. So, gut. Und wir wissen dann, was geschah, es kam ein mächtiger Absturz. Und der war tiefer, als man sich das jemals vorstellen könnte. Es war nicht nur so, dass man stolperte, Adam stolperte nicht nur, sondern er stürzte so richtig ab. Es kam zu einer massiven Trennung. Und dann wissen wir, was geschah. Das ist natürlich die Befreiung gewesen. Jesus kam, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und durch die Erlösung ging es zum Glück wieder bergauf. So, an dem Punkt stehen wir. Jetzt ist Folgendes, und da geht es, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, was jetzt kommt. Und jetzt möchte ich euch bei dieser Frage auch gleich etwas, ja, einfach nur Gedanken anregen. Was wäre geschehen, wenn Adam nicht gesündigt hätte? Wäre das möglich gewesen? Was würdet ihr sagen? Theoretisch, der freie Wille, die besagte Frucht. Das ist etwas, wie wir denken sollten. Die Erlösung war kein Plan B, sie war vorgesehen. Es heißt, das Lamm Gottes wurde geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Das heißt, Gott hat vorhersehend die Erlösung natürlich vorbereitet, das war seine Absicht, aber es war nicht gegeben, dass Adam abwärts geht, sondern es war eigentlich vorgesehen, Adam hätte in den Absichten Gottes vorwärts gehen können. Das ist ganz wichtig, weil sonst bleiben wir gedanklich in der Erlösung stehen für uns persönlich und vergessen, dass wir nicht nur von etwas erlöst sind, sondern für etwas. Und zwar für das, was hier kommt. Und davon spricht dieser Berg. Und deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, was er durch uns tun möchte. Errettung ist nicht das Endziel des Glaubens, sondern die Voraussetzung oder der Ausgangspunkt des Glaubens. Eine Stelle, die das sehr, sehr gut ausdrückt, ist, und die wir vielleicht auch alle schon gelesen haben, Apostelgeschichte 13, Vers 36. Da heißt es, denn David freilich entschlief, nachdem er sein Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die, nicht so ein schönes Wort, Verwesung. Was hier eigentlich gesagt wird, ist, David diente seiner Generation. Und das ist der Unterschied im Leben. Das ist das, worum es geht, wenn wir als Christen anfangen, auf der Grundlage der Erlösung uns vorwärts zu singen. Darum geht es, wenn wir hier zusammenkommen, dass wir uns bewusst machen, es geht nicht nur darum, uns an der Erlösung zu freuen, was auch wichtig ist. Wir freuen uns nicht nur am Niederhorn, sondern wir wissen, Gott hat uns einen Anteil gegeben, unserer Generation gemäß seinen Absichten zu dienen. Das macht den ganzen Unterschied. Hast du dich schon mal gefragt, was diese ganzen Geschlechtsregister in der Bibel sollen? Ich bin jemand, der die Bibel liest, gerne von hinten nach, von vorne nach hinten, nicht von hinten nach vorne, so weit bin ich noch nicht gekommen, aber von vorne nach hinten. Und ich gehe da ganz stur durch. Ich lasse nichts aus. Ich bin manchmal versucht, denke ich, muss ich mir das jetzt antun, diese ganzen Namen zu lesen, die so schwer auszusprechen sind. Was bringt es mir überhaupt? Und ich sage, nein, das ist Gottes Wort. Gott hat es gefallen, das da reinzusetzen. Ich lese das einfach stur durch. Und es kommt immer wieder Offenbarung, muss ich sagen, an dem Ganzen. Eine Offenbarung, die mir gekommen ist, ist, während ich das las, da wird ständig gesagt, und die Person lebte, zeugte den und den und die und legte sich zu seinen Vätern. Was für eine Lebensbeschreibung. Und das ist ja auch schön. Das ist ja auch ein Sinn im Leben. Irgendwann ist mir das so deutlich geworden, was für ein Kontrast. Was für ein Kontrast zu dem, was über David geschrieben ist, wo es heißt, dass er seiner Generation gemäß den Absichten Gottes dient. Wenn mein Name überhaupt in diesem heiligen Buch wiederzufinden wäre, das wäre schon ein großes Vorrecht. Wir wissen natürlich, die Geschlechtsregister sind wichtig, weil sie uns unsere Wurzeln zeigen. Aber ich denke, das ist ganz, ganz entscheidend hier, wo es von David heißt und dieses Wort in diesem Vers hier in der Apostelgeschichte, wo es heißt, er sah die Verwesung. Wir wissen natürlich, dass in dem Kontext spricht er über die Auferstehung. Aber er sah die Verwesung, das ist interessant, das ist ein unangenehmes Wort, weil es sagt, Sterben bleibt uns nicht erspart. Sterben müssen wir alle, aber haben wir auch gelebt. Was werden Leute sagen, die nach uns kommen? An was werden sie sich erinnern, wenn sie an uns denken? Vielleicht in 50 Jahren. An was werden sie sich erinnern, wenn sie an dich denken, Ruth? Markus, wenn sie an dich denken. An dich, Boas. An dich, Salvatore. Ich denke, es ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns stellen sollen. An was werden sich Menschen erinnern, wenn sie an mich denken? Eins möchte ich, dass Leute sich an mich erinnern. Ich habe mir diese Frage gestellt und ich habe eine Antwort gefunden, die mir am allerwichtigsten wäre. Wenn Leute an mich denken, dann sollen sie sich daran erinnern, dass es das Beste ist, 100% mit ganzem Herzen für Gott zu leben. Dann sollen sie sich daran erinnern, an jemanden, der Gott über alles andere geliebt hat und ihm radikal nachgefolgt ist. Und ich glaube, das ist das auch, was man hier über David sagen konnte. Wenn ich mich an David erinnere, wenn ich an sein Leben denke, werde ich inspiriert, Jesus Christus nachzufolgen mit meinem ganzen Herzen. Werde ich inspiriert, auch wenn ich nicht perfekt bin, wie David nicht perfekt war, einfach leidenschaftlich meinen Glauben zu leben. Und dass es sich lohnt, dass es sich auszahlt. Die Frage wird sein, haben wir für etwas Größeres als uns selbst gelebt? haben wir einen Blick gewagt, nicht nur auf das Niederhorn, sondern auch auf das Schildhorn. Und die dritte Dimension, da gibt es noch eine weitere Dimension, und ich würde einmal sagen, darüber sprechen wir jetzt nicht, weil das hat damit verbunden, aber das wäre dann zu weit. Es gibt noch eine andere Dimension, das Himalaya der Absichten Gottes. Und das gibt es vielleicht nochmal ein anderes Mal. Aber was ist einer der höchsten Gipfel der obersten Absichten Gottes? Was wäre in diesem Verständnis die Jungfrau? Und ich möchte das einfach so nennen, das ist die dritte Dimension, erkennen, was er mit der Welt tun möchte. Weil Gott möchte etwas tun. Er möchte seine Herrlichkeit weltweit offenbar werden lassen. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das dürfen wir als Jesus-Nachfolger nie aus den Augen verlieren. Was er eigentlich tun möchte, ist etwas, was die gesamte Welt revolutioniert, und zwar in Form von Herrlichkeit. Und ihr kennt diese Stelle sicherlich, Jesaja, wo er sagte, dass er den Himmel geöffnet sah, und er sah den Thron Gottes, Jesaja 6, und er hörte die Engel sagen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, die Länder sind voll mit seiner Ehre, mit seiner Herrlichkeit. Und das ist etwas, was so wichtig ist, dass wir dies im Auge behalten, diese Höhe, diese Dimension der Absichten Gottes, nämlich dass die Dimension des Himmels alles Erschaffene durchdringt. Das ist das, was Jesus sagt in seinem Gebet: Wie im Himmel, so auch auf Erden. Die Erde soll erfüllt, umhüllt, ergriffen, erfasst werden von der Herrlichkeit Gottes. Und jemand, der das gesehen hat, der dafür gelebt hat, das war Moses. Moses war ein Mann, der sich nicht zufrieden gab mit irgendetwas anderem, dafür stand sein Leben, als mit dieser sichtbaren Herrlichkeit. Denken wir an die Geschichte, 2. Mose 33, wie wir geschrieben finden, wie Moses vor dem Herrn ist und er ringt und er sucht den Herrn und sagt: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Moses hatte was erlebt von der Realität, dieser Kraft, dieser Dimension des Himmels, und er wollte das sehen. Und ich glaube, dass auch wir gut tun, wenn wir immer wieder uns bewusst machen, es gibt diese Dimension der Herrlichkeit, nämlich dass die Erde erfüllt wird mit seiner Herrlichkeit. Wenn das heißt, lass mich deine Herrlichkeit sehen, dann mit anderen Worten ausgedrückt, was er eigentlich sagt, ist, wenn das mal hier in unserem regionalen Verständnis anklingen soll: Lass mich in meinem Leben mehr sehen als den Weltberg und das Niederhorn und das Schildhorn. Lass mich die Jungfrau sehen. Lass mich diese Höhen sehen der Absichten Gottes. Dass wir nicht sagen, ach, es ist so stark, einfach nur erlöst zu sein. Und es ist stark. Wir werden nie darüber hinauswachsen und nie aufhören zu staunen über das Werk der Erlösung für uns persönlich. Und über das, was er durch uns tun möchte. Aber da gibt es noch etwas anderes, was sich auftut, wenn wir uns mit Gott weiter bewegen. Und das ist diese Dimension der Herrlichkeit, die die ganze Welt erfüllen soll. Und in dieser Zeit, in der wir sind, mit all den Konflikten, wir werden gleich auch noch zusammen beten für das Weltgeschehen, in dieser Zeit etwas, was Gott tun möchte. Er möchte etwas auftun, er möchte etwas öffnen vor unseren Augen. Seine Absicht mit der Welt, mit den Nationen. Wie können wir dorthin kommen? Abschließend, ich glaube, es fängt damit an, dass wir beständig anfangen, nach seinen Wegen zu fragen. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht oder ist euch aufgefallen, wie oft diese Phrase in der Schrift vorkommt? Zeige mir deine Wege. Lass mich deine Wege verstehen. Ich suche deine Wege. Die Psalmen sind voll damit. Zeige mir deine Wege. Lehre mich deine Wege. Ich könnte euch viele, viele Schriftstellen dazu sagen. David war jemand, der das besonders beherzigte, weil er war jemand, der auch wie Moses die Herrlichkeit Gottes suchte. Deine Wege, Herr, tu mir kund, deine Pfade lehre mich, leite mich in deiner Wahrheit. Psalm 25, Vers 4. Oder Psalm 27, Vers 11. Dort heißt es: Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenen Pfad. Und so könnte ich einen Vers nach dem anderen zitieren. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir beständig diese Haltung haben: Herr, lehre mich deine Wege. Weil diese Wege werden uns von einer Berghöhe zur anderen führen. Und wir werden mit einem anderen Bewusstsein leben. Wir werden mit einem anderen Blick durch das Leben gehen. Und das ist auch das, was ich auch nochmal hier nahelegen möchte. Nicht nur, dass wir, was wir tun können, nicht nur, dass wir danach fragen, nach seinen Wegen, sondern dass wir unsere Augen offen halten. Weil ich musste daran denken, an die Geschichte, die uns erzählt wird im Johannesevangelium, Kapitel 4. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, er kam durch Samaria. Wir wissen, wir kennen die Geschichte. Die Jünger gehen in den Ort, um was zu essen zu kaufen. Jesus sitzt am Brunnen, er begegnet der samaritischen Frau, er spricht in ihr Leben. Und die Frau ist so bewegt, erlebt so sehr Gottes Wirken, dass sie zurückgeht, alles stehen und liegen lässt, zurückgeht in ihren Ort. Sie als verachtete Person dieses Ortes, als Ausgestoßene und allen sagt: Kommt, ich habe hier jemanden kennengelernt, das ist der Messias. Und das ganze Ort, der ganze Ort macht sich auf, um zu Jesus zu kommen. In der Zwischenzeit sind seine Jünger wieder da und sagen: Jesus, Meister, hier, ess was. Und Jesus war ja immer in einer anderen Dimension. Er lebte hier. Er lebte auf der Höhe. Er sagte: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und die Jünger sagten: Was hat uns jemand was zu essen gebracht, während wir weg waren? Und dann sagte Jesus etwas ganz Interessantes. Er sagte: Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate zur Ernte? Das heißt, es war im Dezember, wo sie dort saßen. 4 Monate bis zur Ernte. Und da sagt Jesus: Ich sage euch, die Felder sind reif zur Ernte. Und ich stelle mir die Jünger vor, wie sie sich angucken und sagen: Das ist doch absolut plemplem. Wovon redest du? Die Felder, das sind so kleine Sprösslinge. Das ist genauso, wie wenn man jetzt auf den Feldern umsieht, die Saat, die kommt gerade hoch. Und da sagst du, da sollen wir ernten. Das ist absolut Blödsinn. Aber Jesus sah nicht auf das Natürliche, sondern er sah auf diese Höhe. In der Ferne sah er die Gruppe von Menschen, geleitet von der Frau, zu ihm kommen. Er sah die Ernte, wie sich Gottes Herrlichkeit in den Nationen manifestierte. Und genau das ist es, was er uns zeigen möchte. Und was immer Gott vorhat in der Zukunft, auch hier an dem Ort, verbunden mit sämtlichen Gläubigen, die hier auch gemeinsam, mit denen wir unterwegs sind, in der Region, was immer er vorhat, lass uns weit schauen, lass uns viel erwarten, lass uns ihn suchen, lass uns nach seinen Wegen fragen, lass uns einen weiten Blick wagen in die Absichten Gottes. Lass uns mehr sehen als das, was wir persönlich im Glauben einfach so haben können, was wir empfangen können von Gott. Das ist wunderbar, das ist die Grundlage, das ist der Anfang. Aber es gibt noch etwas, was er tun möchte. Und es gibt manche Menschen, die sind süchtig nach Erweckung. Und ich bin es auch. Nicht nach Erweckungsveranstaltungen, nicht nach irgendwelchen Events, sondern danach, weil das ist Erweckung, dass wir als Volk Gottes gemeinsam erwachen und anfangen zu sehen, was er tun möchte auf dieser Welt. Und das wird uns so motivieren und beflügeln, all die Dinge zu tun, die er uns beauftragt zu tun. Und in dieser Weise möchte ich uns einfach ermutigen, auch in dieser Zeit einfach weiter mit Gott unterwegs zu sein, nach seinen Wegen zu fragen, einen weiten Blick zu wagen und uns nicht zufrieden zu geben in unserem Leben, sondern dass wir sagen: Herr, wir wollen dir gemäß deinen Absichten dienen. Am Ende unseres Lebens soll nicht da nur stehen in der Anzeige, er war ein netter Kerl oder er war immer so nett und gut, sondern es soll da stehen: Er, sie hat gelebt für die Absichten Gottes.